Der baltische Adel lebt im Dornröschenschlaf einer unzeitgemäßen Selbstgenügsamkeit vor sich hin. Und das weite Land war ein stiller Winkel am Rand der ständig lauter werdenden Welt. Das schreibt Klaus Modig in seinem Roman Kaiserlings Geheimnis über die Herkunft und Heimat des Schriftstellers Eduard Graf von Kaiserling. Viele Literaturexperten vergleichen den Schriftsteller aus dem baltischen Kurland durchaus mit Theodor Fontane. Und einige sind sogar davon überzeugt, er sei der bessere Fontane. Klaus Modig erzählt nun die Lebensgeschichte des Dichters Kaiserling in der Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert, einer Zeit, in der alte Gesellschaftsformen zerfallen. Man weiß aber nicht, was danach kommen wird. Klaus Modig ist bei uns im Studio. Guten Tag.
Guten Tag.
Zunächst mal etwas provokant und zugespitzt gefragt. Ist das wahr? Ist Kaiserling der bessere Fontane?
Ja, eindeutig. Ich komme als erstes mal mit den Begründungen, die Thomas Mann geliefert hat, weil das ja eine Autorität ist. Thomas Mann hat den Nachruf auf Kaiserling gehalten, 1918 bei der Beerdigung, und hat gesagt, im Unterschied zu Fontane, der noch den Nerv gehabt hätte, sein Publikum zu langweilen und auch noch ein Publikum gehabt hätte, was sich langweilen ließ, wäre das bei Kaiserling anders gewesen. Dessen Werk sei also vollkommen frei gewesen von solchen Behäbigkeiten. Es sei nervös gewesen, das ist ein sehr passender Ausdruck für Kaiserlings Prosa. Es habe vor allen Dingen bei Kaiserling keine Schriftstellerei gegeben. Schriftstellerei meint in Thomas Manns Begrifflichkeit das Eingehen auf aktuelle politische, soziale, vielleicht auch historische Ereignisse und konkrete Vorgänge. Wenn man so will, eine politische oder engagierte Literatur. Davon ist Kaiserlings Werk vollkommen frei. Das spielt also in einer Welt, die natürlich irgendwie das Baltikum ist, aber es ist ein Baltikum, was losgelöst ist von allen sozialen, politischen, historischen Ereignissen. Es ist fast ein märchenhaft oder erträumtes Kurland.
Das ist der Dornröschenschlaf, das weite Land, der genau. Stille. Was meinen Sie damit, wenn Sie sagen, oder wenn Thomas Mann sagte, das Werk Kaiserling sei nervös?
Es pulsiert. Ja, also es ist ständig sehr, sehr lebendig in der Art und Weise, wie erzählt wird. Also es gibt da keine ausufernden Beschreibungen. Es gibt manchmal lange Beschreibungen von Natur, von Atmosphären, von Gärten, von Parks. Die sind aber wiederum so dicht geschrieben. Man merkt bei diesen Beschreibungen Kaiserlings Beeinflussung durch die Malerei des Impressionismus, in der ja auch ein ständiges Pulsieren und eine gewisse Nervosität zu sehen ist. Das hat Kaiserling sozusagen sprachlich gemacht. Ich bin eigentlich ein Feind solcher literarhistorischer Etikettierung. Bei Kaiserling ist aber das Etikett Impressionismus zutreffend. Und es ist umso zutreffender, weil er wirklich damit in der deutschen Literatur ziemlich einzig dasteht. Und das unterscheidet ihn eben sehr von Fontane.
Nun aber zu Ihrem Roman Kaiserlings Geheimnis. In Ihrem Roman zuvor, also der hieß Konzert ohne Dichter, da haben Sie aus dem Leben von Heinrich Vogler eingebettet in die Worpsweder Künstlerwelt erzählt. Auch jetzt finden wir Eduard von Kaiserling umgeben von vielen prominenten Künstlern seiner Zeit am Starnberger See. Da beginnt Ihr Roman. Was ist das für eine Künstlerszene und Künstlerwelt?
Das ist die Bohème Schwabings um die Jahrhundertwende. Diese Bohème war berühmt und zog aus dem ganzen deutschsprachigen Bereich Künstler und Intellektuelle an, eben nicht nur Schriftsteller, auch Maler, Komponisten. Schwabing pulsierte sozusagen auch von Cliquen, von Stammtischen, von Kneipen, in denen sich so bestimmte Gruppierungen zusammenfanden. Manchmal waren sie befreundet, manchmal waren sie verfädet, wie das dann unter Künstlern ja manchmal auch so üblich ist. Zu Kaiserlings engerem Freundeskreis zählten der Maler Lovis Corinth, Frank Wedekind gehörte dazu und noch so ein paar mehr. Und diese Clique oder dieser Freundeskreis findet sich im Sommer 2001 am Starnberger See zu einer Sommerfrische zusammen. Das ist übrigens auch historisch belegt, das habe ich mir nicht ausgedacht. Und dort entsteht dann ja auch das Gemälde, was Corinth von Kaiserling anfertigt.
Das ist sehr wichtig. Das Gemälde findet man auch in Ihrem Buch, also nicht nur beschrieben, sondern auch als Gemälde, ein berühmtes Gemälde, das man in München auch noch sehen kann. Ja. Das ist auch für den Roman sehr wichtig. Was hat es mit diesem Bild auf sich?
Corinth überredet Kaiserling dazu, sich malen zu lassen. Korinth ist fasziniert auch von dieser strahlenden Hässlichkeit, die Kaiserling verströmt. Kaiserling war syphiliskrank. 1901 war er 46 Jahre alt, also vergleichsweise noch jung oder jedenfalls noch nicht alt, war eben durch diese Krankheit vorzeitig gealtert und sah sehr krank aus. Das hat aber Korinth offenbar fasziniert, das hat auch andere Leute fasziniert. Und Korinth hat dann den Kaiserling halt in dieser faszinierenden Hässlichkeit gemalt. Er hat es aber übertrieben. Das machen aber Künstler ja immer, übertreiben. Jedenfalls hat Kaiserling das als Übertreibung gesehen. Denn als Kaiserling mit diesem fertigen Gemälde konfrontiert wurde, soll er in seinem baltischen Dialekt gesagt haben, es mach ja gut gemalt sein. Und das Lowisschen hat mich auch gut unterhalten dabei, aber so aussehen möchte ich lieber doch nicht. Also so aussehen möchte er dann lieber doch nicht. Er war auch sehr eitel und wahrscheinlich sah er auch so schlimm gar nicht aus. Das ist eine Interpretation Korinths.
Nun ist aber Kaiserling, Sie sagten, das ist tatsächlich krank. Im Angesicht dieses Bildes erinnerte sich zurück an sein Leben, an seine Lieben, auch an seine Herkunft. Er kommt ja aus dem baltischen Kurland. Das ist eine Randregion des Zarenreichs damals. Ja. Was ist das denn für eine alte Adelswelt, aus der Kaiserling stammte?
Der deutschsprachige baltische Adel existierte im Grunde ja seit den Kreuzzügen, beziehungsweise waren Nachglühen der Kreuzzüge, insofern der Deutsche Orden, dann ja nach den Kreuzzügen in Ermangelung eines anderen Feindes oder eines anderen Gebiets nach Osten gezogen ist und dort allerlei Gründungen gemacht hat, unter anderem eben auch Kurland. Seit 800 Jahren saß dann eben im Baltikum deutschsprachiger Adel, war aber russische Staatsbürger. Auch Kaiserling war ein russischer Staatsbürger. Dieser baltische Adel sprach in der Regel aber nicht mehr Russisch, verstand es vielleicht bruchstückhaft. Dieser Adel um 1900 verlor immer mehr an Bedeutung. Also es waren Großgrundbesitzer, die Landwirtschaft betrieben im großen Stil. Aber sie verloren immer mehr an Bedeutung, weil die Industrialisierung um die Zeit natürlich enorm zugenommen hatte. Und gerade im Deutschen Reich war eine Modernität ausgebrochen, die ihresgleichen suchte um die Zeit. Und da kamen solche randständigen, landwirtschaftlich geprägten Gegenden überhaupt nicht mehr mit. Das ist ein wiederkehrendes Motiv in Kaiserlings Erzählungen. Mit den Wäldern des baltischen Adels werden die Hochöfen im Deutschen Reich geheizt.
Der baltische Adel lebt im Dornröschenschlaf einer unzeitgemäßen Selbstgenügsamkeit vor sich hin. Also die Welt zieht so ein bisschen an diesem Adel, der aus der Zeit gefallen ist, vorbei.
Genau.
Das macht ja auch die Melancholie aus, die immer wieder durchklingt. Das ist auch eine Übergangszeit. Sie haben das sehr schön an dieser Wälder beschrieben. Die alten Gesellschaftsformen verschwinden. Die Industrialisierung beschleunigt das Leben enorm. Man blickt verunsichert in die Zukunft. Keiner scheint zu wissen, was kommt. Da gibt es ja auch durchaus Parallelen zu unserer Zeit heute, oder?
Ja, das ist gar nicht so an den Haaren herbeigezogen. Ich habe es zwar überhaupt nicht darauf abgesehen, irgendwelche Aktualisierungen in diesem Text aufscheinen zu lassen, aber vielleicht ist es doch so, dass man nicht zufällig auf einen Stoff verfällt, der dann doch gewisse Beziehungen zur Gegenwart herstellen lässt, wenn auch nur unterschwellig. Also wir haben es im Moment ja auch mit einem technologischen Umbruch zu tun, also Stichwort Digitalisierung, den es in dieser Form überhaupt noch nicht gegeben hat und der kurzfristig, mittelfristig unsere Gesellschaft komplett umkrempeln wird und dabei ist, umzukrempeln. Und dabei gibt es eben auch viele Verlierer. Das ist das eine. Und das andere ist, dass damals wie heute parallel zu diesen technischen oder technologischen Umwälzungen so eine sehr bunte kulturelle Blüte entsteht, die auch eine kompensatorische Funktion hat, in der auch viele Spinner und Sektierer und so weiter unterwegs sind. Damals die Lebensreform mit all ihren Abschattierungen und dann eine enorme Blüte künstlerischer Tätigkeit. Das war damals ein bisschen anders als heute, weil zum Beispiel die Literatur um 1900 natürlich wirklich noch eine Leitkultur war. Das ist heute ja nicht mehr so. Dafür sind aber heute andere künstlerische Ausdrucksformen da, Kino und dergleichen. Also die Situation ist nicht ganz unähnlich.
Und das Ganze endet dann in der großen Gereiztheit und dann der Erste Weltkrieg.
Genau. Und also damit mit dem Ersten Weltkrieg, das ist der Sargnagel auf dem baltischen Adel. Das Russische Reich tritt dann ja gegen Deutschland an Zwar war der bayerische Adel offiziell russisch, empfand sich aber eher dem Deutschen Reich zugehörig, bekam dann Repressionen 1917, 18 mit der Revolution, war es dann völlig vorbei.
Dann haben Sie Ihr Buch Kaiserlings Geheimnis genannt. Ohne jetzt zu viel zu verraten, können Sie andeuten, was das ist, Kaiserlings
Geheimnis? Ja, das kann ich andeuten. Kaiserlings Geheimnis ist ein Ereignis in Kaiserlings Leben, was im ersten Moment wie sein großes Unglück aussieht, bei genauerem Hinsehen sich aber als das große Glück seines Lebens entpuppt, weil es nämlich aus ihm den Autor macht, der er dann geworden ist. Und zwar war es Folgendes. Er hat an der Universität in Dorpat, heute Tartu, in Estland studiert. Das haben alle, die Universität für die deutschsprachige Minderheit im Kurland. Er war wie viele Studenten spielsüchtig. Die haben also um enorme Summen gezockt. Er war auch Kassenwart einer studentischen Verbindung. Als er wieder mal Spielschulden hatte, hat er also in diese Kasse gegriffen, hat das Geld aber nicht gestohlen, sondern nur geliehen und dann auch wieder zurückgelegt. Das kam dann aber raus. Dieser Vorfall, der im Grunde eine Lappalie ist, ein Kavaliersdelikt, eine Sache, über die man ein paar Jahre später nur noch geschmunzelt hätte, soll angeblich dazu geführt haben, dass er von der Universität verwiesen wurde, aus der Studentenverbindung geworfen wurde und Hals über Kopf nach Wien floh und sich 12 Jahre lang nicht mehr in Kurland sehen ließ. Das ist die offizielle Version, die mir nicht glaubwürdig erschien. Dieses sich mal Geld leihen, weil man Spielschulden hat, konnte unmöglich zu diesen Konsequenzen führen. Es musste etwas viel Einschneidenderes passiert sein. Und das war sein Geheimnis. Und das hat er auch stets für sich behalten. Es ist kein Zufall, dass Kaiserling testamentarisch darauf bestanden hat, dass sein Nachlass zu vernichten sei. Und das hat er wohl nicht zuletzt deswegen getan, weil er unter keinen Umständen wollte, dass diese Geschichte publik wird. Es muss sich also um viel, viel Einschneidenderes gehandelt haben. Dies Einschneidendere, das sage ich jetzt ohne da allzu viel zu verraten, kann nur etwas mit der Ehrbegrifflichkeit des Adels zu tun gehabt haben, in der Kaiserling auch durchaus noch befangen war. Und dagegen hat er dann natürlich verstoßen. Es spielt auch die Intrige einer schönen Frau eine Rolle. Das war aber auch nicht wirklich entscheidend. Ich glaube, es war etwas anderes. Und dieses andere, was unbekannt ist, versuche ich halt zu füllen mit meiner Fiktion.
Das ist sehr spannend zu lesen. Es handelt sich um eine Liebesaffäre und da führen Sie auch am Ende des Romans die beiden Handlungsstränge zusammen am Starnberger See und den Handlungsstrang, der in seiner Erinnerung stattfindet. Aber das müssen Sie alles selbst in dem Buch lesen. Sie haben es jetzt mehrfach angedeutet. Sie erzählen in Ihrem Buch vom Land, das lange zögert, ehe es untergeht. Das ist eine Zeile aus dem Rilke-Gedicht Karussell, das Sie ja auch zitieren. Ja. Welches Land ist denn hier gemeint? Das Land der Kindheit, das Land der Vergangenheit, das Land der Jugend, der Liebe? Oder ist es all das zusammen?
All das zusammen. Im gesamten kaiserlingschen Werk wird Ereignis, was zu verschwinden droht oder schon im Verschwinden begriffen ist. Und das sind all diese Dinge, die Sie gerade genannt haben. Und das macht auch diese schöne Wehmut aus, die dieses Werk prägt.
Also in Ihrem Buch schreiben Sie da, in Japan gilt die Kirschblüte als Zeichen dafür, dass Schönheit und Vergänglichkeit identisch sind. Die Jugend, die Liebe, das Glück, das Leben, ein Augenaufschlag und vorbei. Das ist diese Melancholie, die Ihren Roman, aber auch eben das Leben und das Werk von Kaiserling geprägt hat. Das geht also immer wieder um Vergänglichkeit und Verfall, die großen Themen. Insofern ist Ihr Roman auch ein Buch über den Tod und das Sterben, ist das richtig?
Ja, natürlich, klar. Wenn Sie so wollen, über die Krankheit zum Tode, ne? Denn das ist ja das Leben.
Ja, Sie schreiben das in Ihrem Buch. Wie würde es sein, dort draußen im schwarzen Unendlichen ein Verschmelzen mit der Finsternis, ein unendlich wohltuendes, großes Atmen und etwas, in das man eingeschnürt war, würde sich von einem lösen, würde einfach abfallen. Und das, was sich von einem löste, wäre das Ich, das eins mit dem Sein würde. So denkt Kaiserling.
Das findet er eigentlich eine ganz gemütliche Vorstellung, weil er gerät in eine Situation, in der er sich mit seinem Tod sehr konkret auseinandersetzen muss. Er zieht es aber dann doch vor, also diese gemütliche Vorstellung erst nochmal warten zu lassen.
Ist eine Vorstellung, also wenn man über Tod und Sterben nachdenkt, ja. So denkt Kaiserling.
So denkt er
denkt
das.
Denkt auch Klaus Modig so.
Wenn ich da unmittelbar autobiografisch wäre an dieser Stelle, dann würde ich es wohl etwas anders formulieren. Also ich habe es hier so formuliert, wie ich mir dachte, dass Kaiserling es sich gedacht haben könnte. Denn Kaiserling war nicht irgendwie religiös, sondern das war mehr so ein Pantheismus, ist es ja eigentlich auch nicht, aber so ein Gefühl von Aufgehobensein im großen Ganzen irgendwie.
Erinnerungen sind flüchtig, sie blitzen aus dem dunkler werdenden Fluten des Vergessens auf. Man kann die Lichtblicke aber einsammeln, wenn man sie notiert. Das lassen Sie auch Kaiserling sagen. Also diese Lichtblicke, es strahlt dann zwar nicht mehr die Jungfräulichkeit des wirklich Gewesenen, des lebendigen Augenblicks aus, ist aber doch eine Laterne, deren Schein verzaubernd und tröstlich sein kann. Zitat Ende. Gilt das nicht nur für Erinnerungen, sondern auch für die Literatur überhaupt?
Das ist im Grunde ja die Literatur. Das Erinnern ist ja eigentlich auch wiederum vergänglich. In dem Text kommen übrigens sehr häufig so Stellen vor, dass ich Kaiserling etwas notieren lasse. Das ist also sozusagen das Einsammeln dieser Erinnerung und das Verschriftlichen und damit der Versuch, solche Erinnerungen krisensicher zu machen.
Und wenn man es weiter zuspitzt, kann man auch sagen, wenn man an die Trauer denkt, an Tod, an Sterben, an all das, an den Verfall. Kann Literatur einen wirklich trösten?
Ja, ich glaube allerdings nicht in jeder Lebenslage. Trost aus Literatur zu ziehen, geht nur, wenn man noch in einer vergleichsweise komfortablen Lebenslage ist. Wer sozusagen ums nackte Überleben kämpfen muss, ich kann mir nicht denken, dass der dann noch die Zeit und die Stimmung hat, um sich von Literatur trösten zu lassen. Also irgendwo gibt es dann da auch Grenzen, ne?
Vielen Dank, Klaus Modig. Sein Buch Kaiserlings Geheimnis erzählt vom Land, das lange zögert, ehe es untergeht, von der Jugend, von der Liebe, vom flüchtigen Augenblick des Glücks, von der Vergänglichkeit, auch von der Schönheit des Lebens natürlich. Ganz besonders macht das Buch aber neugierig auf den Dichter Eduard von Kaiserling. Deshalb lesen Sie erstens unbedingt Kaiserlings Geheimnis von Klaus Modig, erschienen im Verlag Kiepenheuer & Witsch. Das Buch hat 240 Seiten, kostet 20 Euro. Und danach werden Sie gar nicht anders können, als einen Roman von Kaiserling zu lesen. Ich empfehle, oder welchen Roman empfehlen Sie zum Einstieg?
Schwüle Tage.
Die Novelle, Schwüle Tage?
Ja, es ist eine lange Novelle, also, oder ein kurzer Roman, wie immer man will. Ja, Schwüle Tage, ja.
Man kann aber auch den Roman Wellen nehmen.
Man kann also Wellen nehmen. Man kann eigentlich bei Kaiserling überall anfangen. Es gibt keinen wirklich irgendwie schwachen Text von ihm. Und dann macht man eine merkwürdige Erfahrung, wenn man dann mehr von ihm liest, dass dann so die einzelnen Texte ineinander zu verschwimmen beginnen und man gar nicht mehr so richtig weiß, in welchem bin ich jetzt, beziehungsweise Schwüle Tage könnte irgendwie genauso gut ein Seitentrieb von Wellen sein und dann gibt es diese Novelle und diese Erzählung. Also das ist so alles eine Welt und auch ein Erfahrungsmodus. Das klingt jetzt so, als sei das redundant und möglicherweise langweilig. Das ist es eben nicht. Obwohl man sich immer in dieser fast gleichen Atmosphäre wiederfindet, ist es immer sehr, sehr spannend und vor allen Dingen ist es auch sehr, sehr ironisch. Und das ist das, was mich an Kaiserling, glaube ich, am meisten einnimmt. Das ganze Werk durchziehende Ironie, die verschiedene Abstufungen hat, weil ohne Ironie dieses Leben überhaupt nicht zu ertragen wäre.
Und deswegen wird es auch nicht pathetisch oder kitschig.
Genau.
Weil er damit ganz toll
so
spielen ist,
genau,
kann. Also wir könnten hier jetzt noch
Kaiserling genau.
reden. Sie müssen es einfach lesen. Klaus Modigs Kaiserlings Geheimnis oder die Romane, die jetzt übrigens auch in einer schmucken Sonderausgabe bei Manesse ganz toll erschienen sind in der Bibliothek Weltliteratur. Vielen Dank, Klaus Modig.
Danke.